Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Merten Wulvert ist hier, der Co-Founder und Co-CEO von Ravio, ein Unternehmen aus London, co-gegründet von einem Deutschen, mit dem ich gesprochen habe über das Gehaltsgefüge in der Startup-Welt. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr aktuell, weil ihr wisst ja, die ganzen Startups sind gerade im War of Talent und dann ist natürlich Gehalt eine wichtige Komponente, aber auch die Vergleichbarkeit von anderen Themen wie zum Beispiel ESOPs oder Perks und so weiter und so fort stehen bei Ravio an der Tagesordnung. Wir haben also ein sehr, sehr breites Gespräch geführt, unter anderem über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Dollar von North Zone, Cherry Ventures und Spark Capital. Ja, also dementsprechend sehr, sehr viel Stoff für ein wirklich cooles Gespräch. Geht sofort los. Noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Bram Werwer. Er ist der Head of Sales Germany von Instabox, ein Unternehmen aus Schweden, ein Unicorn, das gerade eine 190 Millionen Dollar Runde abgeschlossen hat, jetzt gerade nach Deutschland kommt und eine, ja, ich würde mal sagen, eine kundenzentrierte DHL, FedEx oder UPS Alternative sein möchte. Ich fand das super cool, bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht, aber auf jeden Fall die Finanzierungsrunde zeigt ja schon mal, das Unternehmen hat echt Rückenwind, da gibt es ein paar Investoren, die wirklich daran glauben, dass es sich hier ein Gamechanger auf den Weg macht und ihr wisst ja selbst, der Markt ist gelinde gesagt verbesserungswürdig, von daher cool, dass es da einen neuen Player gibt, der diesen Markt so ein bisschen von hinten aufrollt und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, kundenzentrierter denkt, also das Gespräch kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören, das war das wie gesagt vorhin um 13 Uhr, findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Das war das Gespräch vor diesem hier. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Merten Wulvert, der Co-Founder und Co-CEO von Ravio.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Sendinblue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf de.sendinblue.com Sendinblue.com/podcast mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Sehr schön, ich bin verbunden mit Merten Wulvert, Co-Founder und Co-CEO von Ravio. Hallo Merten.
Hi Jan.
Sehr, sehr spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Und erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, klingt spannend und klingt, ich glaube, es ist ein Thema, was zumindest in Europa gerade ziemlich einen Rückenwind hat, ne?
Ich glaube, das hat überall auf der Welt ziemlich einen Rückenwind. Jedenfalls, nach dem, was wir unseren Kunden so hören, ist das ein Thema, das wirklich überall ungefähr auf dem ersten Platz steht, was so die Wichtigkeit anbelangt.
Das ist jetzt schon, jetzt bauen wir so einen richtigen Spannungsbogen auf, ne? Jetzt musst du, glaube ich, erzählen, was ihr genau macht.
Ganz genau. Also im Kern ist Ravio eine Echtzeitvergütungs-Benchmarking-Plattform. Das klingt auf Deutsch ein bisschen holprig. Und ich muss vielleicht an dieser Stelle ein bisschen um Vergebung bitten, falls ich hier sehr schnell ins Denglische abrutsche, denn ich lebe schon seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland und arbeite ausschließlich in Englisch. Mhm. Deswegen ist nicht mehr alles so ganz flüssig, wie es wahrscheinlich sein sollte.
Aber zurückzugehen
auf Ravio. Also wir machen Vergütungsbenchmarking oder Gehaltsbenchmarking spezifisch für Technologieunternehmen. Was uns absetzt von unserer Konkurrenz ist, dass wir das Ganze in Echtzeit machen. Das heißt, wir verbinden uns mit den HR-Systemen unserer Kunden, ziehen deren Daten in Echtzeit raus, analysieren diese Daten, anonymisieren die Daten, speisen sie ein in unsere Datenbank und geben unseren Kunden dann Zugang zu einer Marktübersicht, die es den Kunden ermöglicht zu sehen, okay, was ist denn meine marktübliche Vergütung für bestimmte Rollen und bestimmte Berufe, gerade im Technologiebereich. Und wir decken alle Bereiche ab, also von Cash über Equity, also Unternehmensbeteiligung, bis hin zu den ganzen Zusatzleistungen, die Unternehmen so anbieten.
Jetzt seid ihr natürlich noch sehr früh und wahrscheinlich gibt es noch nicht viele Insights, die du teilen kannst. Aber ich kann mir ja so vorstellen, dass nach vorne raus ja da sehr, sehr viele spannende Datenpunkte entstehen. Und zwar sowohl für die Unternehmen als auch wahrscheinlich dann, wenn das mal irgendwie so durchsickert, auch für die Mitarbeiter, ne?
Ganz genau. Und das ist auch so ein bisschen unsere Mission. Wir wollen einfach mehr Transparenz schaffen in diesem Bereich. Wir fokussieren uns auf Unternehmen. Denn da besteht, glaube ich, der größte Bedarf. Es gibt für Mitarbeiter schon relativ viele Portale online, die kostenlos verfügbar sind, wo Informationen abrufbar sind. Aber auf Unternehmensseite gibt es sehr wenige verlässliche Daten. Und wir glauben eben sehr fest daran, dass wenn wir den Unternehmen helfen, wenn wir unsere Arbeit gut machen, dass dann dadurch mehr Transparenz für die Mitarbeiter entsteht.
Ja, Transparenz ist das eine, aber ich versuche mir gerade so die Effekte, also Transparenz kann ich total nachvollziehen, aber was sind so die Effekte, die dann aus dieser Transparenz heraus entstehen könnten?
Ja, ich glaube, zum einen hat man immer wieder dieses Thema der Fairness innerhalb des Unternehmens und das habe ich selbst gesehen. Es ist leider immer noch so, dass diejenigen Mitarbeiter, die oft am aggressivsten verhandeln oder überhaupt verhandeln, einfach die höchsten Gehälter bekommen. Und das ist, glaube ich, aus Mitarbeitersicht jetzt nicht unbedingt fair. Ne? Also gerade wenn zwei Leute einen sehr vergleichbaren Job machen und vergleichbare Verantwortung tragen, dann klingt es nicht unbedingt fair, wenn die Vergütung grundlegend verschieden ist. Und damit sollte Ravio helfen können. Denn wenn wir zumindest im Unternehmen sagen, pass mal auf, das hier ist eine marktübliche Vergütung für diesen Job spezifisch, dann hat das Unternehmen weniger Argumente, um zu sagen, naja, aber dieser Person geben wir jetzt mal deutlich mehr als dieser anderen Person. Und das Zweite, was wir machen, ist, durch unser Tool, unsere Software, ermöglichen wir es Unternehmen, diese Insights mit ihren Mitarbeitern wiederum zu teilen. Das heißt, langfristig wollen wir dahin gehen, dass wir nicht nur die Daten bereitstellen, sondern dass wir auch Tools bauen für Unternehmen, mit denen sie intern mehr Transparenz schaffen können. Und das haben wir von Unternehmen gehört, ist wohl sehr nachgefragt, also sowohl auf Unternehmensseite als auch von der Mitarbeiterseite.
Also ich meine, wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo ich glaube, so die Macht sich so ein bisschen verschoben hat von den Arbeitgebern hin zu den Arbeitnehmern. Ne? Ich glaube, das ist so, da seid ihr wahrscheinlich eben so Teil dieser Beweisführung oder dieses Shifts gerade, ne?
Ja, das ist natürlich alles zyklisch. Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Jahre vielleicht eine kleine Kehrtwende darstellen werden. Mhm. Aber momentan ist es definitiv ein Arbeitnehmermarkt, ja.
Und weil ich, wenn man dir jetzt so zuhört, speziell der erste Punkt, den du gerade angesprochen hast, klingt ja so, als weil eure Kunden sind ja die Unternehmen. Also es klingt eigentlich so, als wärt ihr so ein bisschen im Auftrag der Arbeitnehmer unterwegs. Ich meine, ich kann die Kette verstehen, ein glücklicher Arbeitnehmer sorgt für ein glückliches Unternehmen, aber nichtsdestotrotz, ihr seid ja eigentlich erstmal dem Unternehmen verpflichtet, oder?
Sind wir definitiv, denn da kommen die ganzen Daten her. Ja, das ist also ganz klar unsere Zielgruppe und unser Hauptkunde. Aber ich glaube, das Ganze ist sehr zyklisch und wie gesagt, wenn wir unsere Arbeit gut machen und den Unternehmen helfen, dann wird es wahrscheinlich nur positive Effekte haben auf die Mitarbeiter.
Und jetzt so, wenn wir mal über eure Produktvision nach vorne raus sprechen, also wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche Benchmarkings, ne? Dann gibt es wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, gute Vergleichbarkeiten zwischen verschiedenen Standorten möglicherweise auch, ne? Also wahrscheinlich ist ja für euch das Thema Remote. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr wollt Jobs innerhalb von einem Unternehmen vergleichen, aber wahrscheinlich sind auch Jobs an verschiedenen Standorten ja auch nicht immer gleich vergütet, ne?
Ganz genau, das ist ein spannendes Thema und das sehen wir jetzt schon in unseren Daten. Es gibt also eine ziemliche, ich würde mal sagen, eine unterschiedliche Philosophie, was die Vergütung für Remote-Mitarbeiter anbelangt. Einige Unternehmen, die passen sich an das lokale Gehaltsniveau an. Andere Unternehmen zahlen quasi die Gehälter, die sie in ihrem Heimatstandort auch zahlen würden. Das ist eher die Ausnahme, würde ich sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass das den Markt in Zukunft beeinflussen wird, weil die Anzahl der Remote-Mitarbeiter schon deutlich steigt.
Und die Parameter, auf die ihr guckt, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt zwei, also jetzt mal an dem Beispiel von dir, es gibt zwei Personen im Unternehmen, die den gleichen Job machen und der eine verhandelt einfach aggressiver und wird deswegen besser bezahlt. Ist das der einzige Punkt, auf den ihr, oder vielleicht kannst du so mal erklären, wie könnt ihr überhaupt sowas sehen? Also weil der Job wird ja möglicherweise nicht gleich gut gemacht. Sie haben ja möglicherweise auf dem Papier nur die gleichen Aufgabenbereiche, oder?
Das stimmt, ja. Und da muss ich sagen, also die Daten, die wir derzeit haben, sind gut, aber sind noch nicht, gehen noch nicht tief genug, um uns definitive Antworten auf die Frage zu geben, weshalb entsteht überhaupt so eine Gehaltsschere. Das wissen aber die Unternehmen meistens. Was wir machen ist, wir zeigen den Unternehmen diese Gehaltsschere auf und wir zeigen den Unternehmen, so sieht die Marktvergütung aus und so sieht die Verteilung dieser Daten und die Verteilung der Gehaltsdaten am Markt aus. Das ist also das, auf was wir uns momentan konzentrieren.
Und du hast ja vorhin gesagt, um dann auch nach innen eine Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das wird ja immer wieder diskutiert. Ne? Es gibt Unternehmen, die legen sämtliche Gehaltsdaten im Unternehmen offen. Jeder Mitarbeiter weiß, was der andere verdient. Und dann gibt es andere, die machen daraus quasi eine Wissenschaft und versuchen, das möglichst zu verheimlichen oder nicht transparent zu gestalten. Kennst du dich da aus? Gibt es da schon, sag mal, Studien, die belegen, keine Ahnung, die und die Vorgehensweise sorgt für ein glücklicheres oder nachhaltigeres oder langfristigere Bindung von Mitarbeitern? Oder ist das jetzt noch eine Hoffnung, in der du dich da bewegst?
Studien habe ich noch keine gesehen. Was ich allerdings sehe, ist ein Trend. Es gibt immer mehr Unternehmen, die sagen, wir veröffentlichen unser im Prinzip unser Framework. Das heißt, sie sagen nicht, okay, wir jetzt legen das gesamte Gehalt jedes einzelnen Mitarbeiters offen. Das ist relativ extrem und nach meiner Einschätzung immer noch ziemlich selten. Aber was schon sehr häufig passiert inzwischen, ist, dass die Unternehmen sagen, wir haben also schon dieses Rahmenwerk und da kann jeder Mitarbeiter sich einloggen und sehen, für bestimmte Gehaltsstufen und für bestimmte Jobs, wie sieht denn die Vergütungsspanne so ungefähr aus? Und das ist schon mal ein ziemlich starker Schritt weg vom alten Modell, das wir alle gewöhnt sind, wo die Gehälter komplett intransparent sind.
Jetzt gibt es vielleicht ja Unternehmen, die gar nicht mehr bezahlen können. Ne? Also die haben sich einfach da irgendwie, haben ihr Modell gefunden, ihr Geschäftsmodell und der Umsatz vom oder der Cashflow gibt es gar nicht her, dass man mehr bezahlen könnte. Jetzt sehen plötzlich die Mitarbeiter, dass sie bei anderen Unternehmen mehr verdienen könnten. Was hat das vielleicht für Effekte?
Ich glaube, die Vergütung ist nur ein kleiner Bestandteil der Mitarbeiterzufriedenheit. Und das belegen auch Studien. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Aber es gibt durchaus Unternehmen, die wissentlich unterhalb des Marktes zahlen und unterhalb des Marktes vergüten. Und ich glaube, das hat viele Faktoren. Also einige Unternehmen sagen, okay, wir haben eine sehr starke soziale Mission und wir haben vielleicht kein Geschäftsmodell, was es uns ermöglichen wird, jemals viel Geld einzunehmen. Deswegen können wir uns einfach keine hohen Gehälter leisten. Aber vielleicht haben wir dafür andere Zusatzleistungen, die andere Unternehmen nicht anbieten können. Zum Beispiel geben wir einfach der Gesellschaft durch den Job, den wir als Unternehmen erledigen, geben wir mehr zurück. Und ich glaube, das spornt sehr viele Mitarbeiter an. Und das führt auch dazu, dass Leute dann Jobs akzeptieren, die vielleicht einfach nicht so viel Geld zahlen. Geld ist ja nur ein Faktor. Und auch Menschen sind ja sehr, sehr verschieden. Es gibt viele Menschen, denen ist es gar nicht mal so wichtig, ob sie jetzt nochmal 10-20% mehr verdienen. Hauptsache, sie müssen sich keine großen Sorgen machen und die Grundbedürfnisse sind abgedeckt. Alles andere ist dann eher nice to have.
Nee, bin ich komplett bei dir, ja. Ich versuche gerade für mich noch so ein bisschen einzuordnen, oder vielleicht kannst du es mal beantworten, weil du sagst ja gerade, Menschen sind verschieden, Unternehmen sind verschieden und dann sind aber auch Menschen im gleichen Job nochmal verschieden. Ihr müsstet ja wahrscheinlich relativ viele Datenpunkte in eurem Onboarding von Unternehmen dann irgendwie abfragen, ne? Wie lange dauert so ein Onboarding-Prozess?
Das Onboarding geht sehr schnell.
Ah, ja?
Das okay. Schöne ist, dass wir uns ja anbinden an das HR-System. Das dauert also ein paar Sekunden. Dann haben wir einen manuellen Upload. Das ist eine Excel-Tabelle mit der Mitarbeiterbeteiligung. Die meisten europäischen Unternehmen benutzen noch keine Cap-Table-Software. Ansonsten hätten wir uns da schon längst angeschlossen. Mhm. Was dann im Hintergrund passiert ist, wir haben ein Team, das sich intern diese Daten anschaut und auswertet, mithilfe von Algorithmen. Diese Algorithmen werden im Laufe der Zeit immer besser werden. Klassisches Machine Learning. Je mehr Daten wir haben, desto besser funktioniert das ganze Machine Learning. Und was diese Experten machen, ist, sie schauen sich die Datenpunkte an, schauen sich auch öffentlich verfügbare Informationen über das Unternehmen an und über die Mitarbeiter, können zum Beispiel bei LinkedIn sehen, aha, dieser Mitarbeiter hat insgesamt schon 10 Jahre Erfahrung, ist also wahrscheinlich eher in einer Seniorenposition unterwegs. Und auf Grundlage dieser Informationen können sie dann eine relativ gute Aussage darüber treffen, in welches Level jeder Mitarbeiter eingeschult werden sollte. Und als letzter Teil des Prozesses spielen wir diese Daten dann zurück an unsere Kunden, die quasi das finale Resultat sehen in einer Tabelle und dann Anpassungen vornehmen können. Und das wiederum fließt dann in unsere Datenbank ein.
Jetzt seid ihr ja noch ganz am Anfang, ne? Also wir sprechen auch gleich nochmal über die Finanzierungsrunde, aber relativ früh in eurer ganzen Entwicklung. Kannst du schon antizipieren, wie euer Sales-Prozess läuft? Also ich zum einen vielleicht, wie ihr überhaupt vom Geschäftsmodell her vorgehen wollt, weil der ROI hier ist ja wahrscheinlich relativ schwer zu greifen, ne? Oder kann man den gut vermitteln? Und dann vielleicht auch mal, was hat das denn, also vielleicht kannst du mal an ein, zwei Beispielen mal erklären, wie ihr da vorgeht bei der dem Sales-Prozess. Wer ist denn überhaupt der Ansprechpartner bei euch im Unternehmen?
Klar, also viele Fragen in einer.
Ja,
Fangen wir mal an.
Ja,
durch Bekanntgabe unserer Finanzierungsrunde und auch generell unserer Existenz haben wir natürlich relativ viele Neukunden gewinnen können. Und wir sind immer noch dabei, die ganze Liste abzuarbeiten. Wir waren also wirklich überwältigt von der Nachfrage, die wir gesehen haben.
Ah, cool.
Wir hatten schon so eine leise Vorahnung. Wir arbeiten schon seit ein paar Monaten an diesem Projekt.
Und, aber man kann erst mal sagen, PR wirkt, ja?
In unserem Fall hat es gewirkt, ja.
Cool.
Muss man mal sagen. Ja. Aber ich glaube, es deutet einfach darauf hin, dass es hier ein echtes Problem gibt, das wir angehen und hoffentlich auch lösen. Und diese Resonanz haben wir auch schon als Teil unseres Rechercheprozesses gesehen. Die Unternehmen haben einfach gesagt, was ihr da vorhabt, ist super. Das löst so viele unserer Probleme. Und könnt ihr das bitte gestern schon an den Markt bringen? Das war ungefähr die Resonanz der Unternehmen. Cool. Und ja, wir kriegen jeden Tag Dutzende von Unternehmen, die sich bei uns anmelden. Wir haben noch keinen aktiven Outbound-Sales-Prozess. Wir sind noch bei ungefähr 10 Leuten intern. Das heißt, als Gründungsteam machen wir das meiste selbst. Ich bin also einen Großteil des Tages momentan auf Kundencalls, was sehr interessant ist, denn diese Calls sind natürlich immer aus zweierlei Sicht interessant. Einerseits wollen wir natürlich neue Kunden schnell auf die Plattform bringen, aber andererseits lernen wir mit jedem Gespräch immer was Neues dazu. Und da wir noch so früh sind, haben wir auch die Möglichkeit, unser Produkt schnell anzupassen. Und da kommen schon ein paar interessante Informationen drüber. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, es gibt noch kein internes großes Sales-Team, das jetzt diesen Prozess also sehr strukturiert angeht. Wir haben auch sehr, sehr viel Hilfe durch unsere VCs bekommen. Northzone, Cherry, Spark, die sind alle sehr stark und sind also wirklich aktiv involviert. Und das war genau die Formel, die wir uns gewünscht haben. Wir haben sehr viel Recherche betrieben, bevor wir uns auf diese Partnerschaft mit diesen drei VCs eingelassen haben. Und das kam sehr stark rüber in den ganzen Feedbackgesprächen, die wir mit anderen Unternehmern geführt haben, dass diese drei Fonds spezifisch sehr, sehr hilfreich sind und sich wirklich ins Zeug legen für ihre Unternehmen. Und das sehen wir jeden Tag. Aber vielleicht nochmal, um auf deine Frage einzugehen, wie wir überhaupt Geld verdienen. Mhm. Das habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Mhm. Unser Benchmarking-Produkt ist kostenlos und wird immer kostenlos bleiben. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das Produkt wird besser, je mehr Unternehmen teilnehmen. Denn je größer unser Datensatz ist und je mehr Bereiche und Länder wir abdecken, desto interessanter ist es natürlich für jedes Unternehmen, was sich da angebunden hat. Wie wir Geld verdienen in Zukunft ist durch unsere Zusatztools. Wir haben also ein paar Tools in Arbeit, die rund um das Thema Vergütungsmanagement angesiedelt sind. Mhm. Das erste, was kommt, ist unser sogenanntes Kommunikationstool. Das ermöglicht Unternehmen im Prinzip neue Angebote für Mitarbeiter rauszuschicken, also für neue Talente, die dieses Unternehmen reinbringen möchten, und ermöglicht ihnen dieses Angebot, was ja meistens per E-Mail geschickt wird und jetzt nicht unbedingt sehr interessant ist oder nicht besonders, gerade die Mitarbeiterbeteiligung nicht so gut rüberbringt, wie ein persönliches Gespräch, das wollen wir eben digitalisieren und schicken dann dem Mitarbeiter einen Link zu, auf den der Mitarbeiter genau sehen kann, das ist mein Vergütungspaket und so sieht meine Beteiligung aus. So wird es die Beteiligung vesten. Was bedeutet Vesting überhaupt? So könnte sich der Wert meiner Beteiligung im Laufe der Zeit verändern, je nachdem, wie wertvoll das Unternehmen wird. Also das ganze Angebot wird quasi durch unser Tool zum Leben erweckt. Und wir wollen replizieren, was sehr gute Recruiter eben mündlich machen. Und wir haben noch ein paar andere Tools in Arbeit, also zum Beispiel ein Tool, um den ganzen Gehaltszyklus zu managen und die Gehaltsanpassungen zu managen. Das ist ein großes Thema für fast jedes Unternehmen, was eine bestimmte Größe erreicht. Das ist ein sehr manueller Prozess, dauert ewig, wird meistens auf Grundlage von Excel und E-Mails abgearbeitet. Und da haben wir eine schöne Software in Arbeit, die diesen ganzen Prozess größtenteils automatisiert und deutlich erleichtert für Unternehmen.
Das heißt, ich höre aber raus, eigentlich habt ihr ein sehr cleveres Free-Product geschaffen, das eigentlich nur für eure Kundenakquise gedacht ist.
Nein, wenn du mal drüber nachdenkst, diese ganzen Produkte, die wir bauen, die hängen alle direkt an so einem Benchmarking-Produkt und an den Daten. Aha. Denn also dieses Kommunikationstool selbst beinhaltet auch ein Pricing-Tool. Wenn ich also ein Recruiter bin und ein Angebot rausschicken möchte an einen neuen Kandidaten, dann gehe ich in das Ravio Pricing-Tool rein. Das Pricing-Tool wiederum ist angebunden an unser Benchmarking-Produkt, zieht in Echtzeit die Marktdaten raus und sagt dem Recruiter, das ist eine angemessene Vergütung für diesen Kandidaten. Mhm. Und der zweite Schritt ist dann, mit unserem Kommunikationstool das Angebot rauszuschicken. Und das Gleiche geht auch für das Gehaltszyklus-Tool. Das wiederum ist angebunden an die Benchmarking-Plattform. Und wenn ich dann meinen jährlichen Gehaltszyklus durchgehe und manage, dann kann ich genau sehen, das ist eine marktübliche Vergütung für jeden einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen und kann dann eben auf Grundlage dieser Information entscheiden, wie ich bestimmte Gehälter anpassen möchte.
Ja, hochinteressant, muss ich sagen. Das heißt, hinterher siehst du euch als eine Standalone-Software oder siehst du euch inkludiert in, also lasst ihr euch quasi Huckepack nehmen bei den Personios dieser Welt?
Ich glaube, wir haben sehr viel Substanz, um als Standalone-Lösung existieren zu können. Mhm. Langfristig wollen wir eben den gesamten Gehaltszyklus, also von angefangen von wie soll ich überhaupt vergüten? Was ist meine Vergütungsphilosophie? Bis hin zu den ganzen technischen Details, die ich gerade genannt habe. Den ganzen Zyklus wollen wir abdecken, um wirklich eine ganzheitliche Gehaltsmanagement-Lösung zu werden für unsere Unternehmen. Und da gibt es sehr, sehr viele Probleme, für die es heutzutage noch keine softwarebasierte Lösung gibt, die wir im Laufe der Zeit angehen wollen.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, die VCs waren hilfreich und man sieht ja auch bei euren Beispielkunden, die in der Pressemeldung stehen, dass ihr relativ viele Startups als Kunden habt jetzt gerade. Siehst du das als ein Tool, was nur in der Startup-Welt Relevanz hat oder könnt ihr euch da auch nach und nach irgendwie in die, ich sag mal, eher Old Economy und Mittelstand und so weiter, so langsam fortbewegen?
Also ich glaube, definitiv können wir aus der Technologiebranche uns weiterentwickeln. Das haben wir vorher auch sehr genau studiert. Wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen, die nicht im Technologiebereich angesiedelt sind. Und im Prinzip sind die Probleme genau die gleichen. Jedes Unternehmen, selbst wenn es ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, irgendwo mitten im Nichts, hat genau die gleichen Probleme wie ein Silicon Valley Startup. Wir müssen genau wissen, was ist denn eigentlich eine marktübliche Vergütung für eine bestimmte Position. Und auf dieser Grundlage können Sie dann bessere Entscheidungen treffen. Denn die meisten Entscheidungen heutzutage werden einfach ad hoc getroffen und oft ohne Daten als Grundlage.
Ab wann habt ihr denn eigentlich genügend Daten, um überhaupt solche Aussagen treffen zu können? Das ist ja vielleicht nochmal ganz spannend. Also wo beginnt denn bei euch die kritische Masse? Weil ihr müsst ja eine gewisse Marktabdeckung haben, um überhaupt sinnvolle Aussagen treffen zu können, ne?
Ja, es kommt eher auf die Anzahl der Daten pro Position hinaus. Also wir haben uns ungefähr ein Ziel gesetzt von mindestens 7 Datenpunkten für jede Position und für jeden Senioritätsgrad. Das heißt also, die Gesamtzahl von Unternehmen oder die Gesamtzahl der Daten in der Datenbank ist gar nicht mal so relevant. Es ist viel relevanter, wie viele Junior-Software-Entwickler haben wir denn in der Datenbank und wie viele leitende Angestellte im Marketingbereich.
Mhm. Und das ist dann also 7 Datenpunkte pro Land oder pro Position global oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Pro Position, ja.
Ja.
Also das heißt, es geht sehr, sehr spezifisch ins Detail runter. Mhm. Ich kann dir ein Beispiel nennen, also bleiben wir beim Softwareentwickler. Für Softwareentwickler gibt es verschiedene Senioritätsgrade. Wir haben eine interne Skala entwickelt, die geht von 1 bis 7. Und für jeden dieser 7 Senioritätsgrade müssten wir ungefähr 7 Datenpunkte haben, um aussagekräftig zu werden.
Nee, sehr, sehr spannend. Also ich bin zum Beispiel ein großer Freund von so Tools wie SimilarWeb oder sowas. Bin da immer wieder beeindruckt, wie viele Datenpunkte die haben. Deswegen frage ich gerade, wie breit ihr euch dahinter sehen könnt, weil ihr könntet ja irgendwann den Spieß herumdrehen, ihr könntet ja auf Unternehmen zugehen und sagen, hey, wir wissen eigentlich, dass die Leute, die du im Team hast, wenn du die irgendwie global anders aufstellen würdest, könntest du, ich weiß nicht, jedes Jahr Hunderttausende von Euro sparen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte nochmal zurückgehen auf deinen Punkt Technologieunternehmen oder Startups und Old School Economy. Mhm. Da muss man sich einfach nur mal die Zahlen anschauen. Es gibt in Europa etwa 10.000 Startups, die von VCs finanziert werden, aber fast 14 Millionen Old School Unternehmen. Mhm. Das heißt also, da kann man mal sehen, der Markt, die Marktgröße ist riesig außerhalb der Startup-Szene. Wir glauben, dass die Startup-Szene an sich einen interessanten Markt darstellt, auch einen lukrativen Markt. Aber die Unternehmen, die außerhalb dieses Marktes angesiedelt sind, haben die gleichen Probleme und langfristig, glaube ich, wird da ein sehr großer Fokus drauf liegen.
Ich kenne mich jetzt zu wenig aus im ganzen Freemium-Bereich. Ich habe jetzt so ganz dunkel in Erinnerung, dass die Adaption von einem bei so Standard-Apps und so weiter, dass die Adaption meistens so irgendwie bei wenigen Prozent nur liegt. Ne? Du hast 100 Installs und dann so wenige Prozent gehen in eine Paid-Version. Mit was rechnet ihr da? Weil, also sag mal, bei euch ist es ja jetzt quasi nicht Freemium und ihr geht im gleichen Produkt in die Premium-Version, sondern ihr habt ja dann quasi Zusatztools. Kannst du das, habt ihr da also muss das zweistellig werden, damit ihr erfolgreich seid? Wahrscheinlich schon, ne?
Es kommt darauf an, wie du Erfolg definierst. Also wir haben uns auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt.
Aha.
Aber als wir unsere Marktrecherche betrieben haben, kam sehr deutlich heraus, dass diese Premium-Tools, die wir bauen, einfach einen riesen Anklang finden werden. Von daher machen wir uns da keine großen Sorgen, dass es da eine ziemlich hohe Konvertierungsrate gibt.
Also du siehst ja meinen ganzen Fragen, mich interessiert das Thema hochgradig. Ich finde das super spannend, weil es halt mal wieder was, ein Datenthema ist, wo spannende Daten aggregiert werden, die möglicherweise hinterher auch den Markt wirklich transparent machen. Lass uns mal ganz, ganz kurz zur Runde sprechen. Ja, das ist ja auch spannend. Also eine Seed-Runde mit 10 Millionen Dollar ist ja jetzt auch nicht alltäglich. Da habt ihr schon auch da, zumindest habt ihr gut vermittelt, was ihr machen möchtet, ne?
Ich gehe davon aus, ansonsten hätten wir das Geld nicht einsammeln können. Ja. Aber ich glaube, das geht wieder zurück auf diesen Punkt, den ich eingangs gemacht habe. Ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr großes Problem, was existiert und ein Problem, was eben ganz oben auf der Agenda der meisten Unternehmen steht. Und das wissen auch die Investoren. Und was wir gut fanden, ist, als wir mit Investoren gesprochen haben, die kannten sich also wirklich bestens aus in dem Bereich, hatten sehr viel proaktiv recherchiert und haben uns auch den einen oder anderen Insight vermittelt, den wir vorher nicht hatten. Und deswegen haben wir uns für diese drei Investoren entschieden. Gibt es eine witzige Story. Wir wollten eigentlich gar kein Geld einsammeln vor unserem Launch. Unser Ziel war es, das Tool selbst zu bauen, selbst zu finanzieren, also klassisches Bootstrapping, an den Markt zu gehen und erst später die Finanzierungsrunde einsammeln. Gerade weil es eben so viel Zeit in Anspruch nimmt, mit Investoren zu sprechen und einmal diesen ganzen Rummel durchzumachen. Das ist also für jeden Unternehmer, der es schon mal gemacht hat, es ist ein Vollzeitjob. Und da wir so ein kleines Team sind, haben wir gesagt, wir wollen uns noch nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, wollen erstmal das Produkt bauen und so ganz fokussieren. Haben dann aber sehr spontan Termsheets erhalten und haben im Prinzip opportunistisch gesagt, ja, wir haben super Investoren, die mit uns zusammenarbeiten möchten, die sich bestens auskennen. Und wir finden, dass diese Investoren nicht nur Geldgeber sind, sondern richtige Partner und haben deswegen gesagt, es macht Sinn, diese Finanzierungsrunde jetzt früher abzuschließen. Mhm. Und ich glaube, um die Höhe anzusprechen, hat es wahrscheinlich zwei Gründe. Einmal ist es das Thema und die Wichtigkeit dieses Problems, das wir lösen. Und zum anderen ist es wahrscheinlich auch die Tatsache, dass mein Mitgründer Roy und ich sehr viel Erfahrung daran haben, Unternehmen zu skalieren. Wir haben das beide bei Deliveroo gemacht, wo wir das internationale Geschäft aufgebaut haben. Und Roy war vorher bei Groupon, hat da was sehr Ähnliches gemacht. Und ich glaube, dass diese Erfahrung im schnellen Skalieren einfach sehr hilfreich sein wird für unser Unternehmen hier mit Ravio. Und das haben auch die Investoren gesehen.
Ich wollte es auch jetzt zum Schluss mal ansprechen. Deliveroo habe ich gesehen und wenn du sagst Groupon, ist ja, das sind ja jetzt beides keine Unternehmen, die zwangsläufig darauf schließen lassen, was ihr heute macht. Ne? Also wie war denn da nochmal der Prozess? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen. Wann kam denn bei euch so dieser Heureka-Moment, wo du gesagt hast, boah, wir müssen hier Benchmarking für Gehälter machen?
Ja, das kann ich gerne ein bisschen erläutern. Mein Job bei Deliveroo war eingangs für die internationale Expansion zu sorgen. Also ich bin 2015 eingestiegen, als das Unternehmen etwa 30 Mitarbeiter hatte. Und der Gründer Will hat mich reingeholt, um die Strategie zu entwickeln und dann auch diese Strategie in die Tat umzusetzen, außerhalb der UK. Und ich habe innerhalb der ersten, ich glaube, 10 Monate 11 Länder gelauncht. Es ging also ziemlich schnell. Und das Unternehmen ist innerhalb von 12 Monaten auf 1.000 Mitarbeiter gewachsen. Das Problem ist, dass wir sehr schnell skaliert sind, ohne die richtige Infrastruktur in unserem Hauptquartier zu schaffen. Das heißt, wir hatten kein klassisches Personalteam. Wir hatten zwei Leute, die sehr, sehr motiviert waren, auch sehr gut waren, aber eben nicht besonders erfahren waren, hatten aber plötzlich 1.000 Mitarbeiter in 12 Ländern. Und das hat gerade, was Vergütung anbelangt, alle möglichen Probleme mit sich gezogen. Zum Beispiel hatten wir keinerlei Standardisierung, was Jobtitel anbelangt. Wir hatten keinerlei Standardisierung bei Gehältern. Selbst die Mitarbeiterbeteiligung war ein ziemliches Chaos. Und irgendwann haben wir gesagt, das muss enden. Wir müssen hier Ordnung reinbringen. Und da ich für vieles für dieses Chaos ist verantwortlich war, für einen Großteil des Chaos, habe ich dann eben gesagt, okay, ich leite dieses Projekt. Ich sorge dafür, dass wir ein vernünftiges Gehaltsbenchmarking durchführen. Ich führe das Konzept von Job-Levels ein und standardisiere alles einmal. Und ich dachte, das wäre ein relativ einfaches Projekt, wird ein paar Wochen dauern und dann wird das schon alles gut sein. Und ja, das war wahrscheinlich eines der kompliziertesten Projekte, die ich bisher habe leiten müssen. Und da habe ich dann also aus erster Hand erfahren, wie kompliziert es ist, informierte Entscheidungen zu treffen und gute Daten zu finden. Wir haben mit Oldschool-Playern zusammengearbeitet, die diese großen Gehaltsstudien durchführen. die größtenteils von riesigen FMCG-Unternehmen kommen und einfach nicht aussagekräftig sind für Technologieunternehmen. Die Daten sind komplett veraltet und es ist sehr, sehr komplex. Die Daten, die man bekommt, das ist ein riesiges Excel-Spreadsheet mit allen möglichen komplizierten Titeln und Konzepten, und diese Daten mit dem eigenen Unternehmen zu verknüpfen. Und das machen wir eben in unserer Plattform alles ganz, ganz leicht für unsere Kunden, sodass man keinerlei Vorerfahrung benötigt und kein spezifisches Training. Man kann einfach direkt einsteigen und informierte Entscheidungen treffen.
Cool. Also ja, schließt sich einem sofort, Merten, muss ich sagen. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, würde ich sagen, machen wir ein Update, ja?
Klingt gut. Danke, Jan.
Super. Dann lieben Dank und ja, bis hierher erstmal und auf bald hoffentlich.
Hat mich gefreut. Auf bald.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Merten Wulwert, Co-Founder und Co-CEO von Ravio. Damit sind wir durch für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn euch jemand einfällt, der uns noch nicht kennen sollte, dann vielleicht nochmal die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns natürlich vor allem, wenn wir Sinn stiften können bei Menschen, die das Ganze interessieren könnte. Von daher, ja, vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Bekannten- oder Freundeskreis, den ihr einfach mal auf unseren Podcast stupsen könntet. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und aller spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Sendinblue, deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 € für einen ganzen Monat gratis.